Deutschlandfunk, Europa heute.
Et la conclusion de ça, c'est plus d'Europe, une Europe plus forte et plus souveraine.
Ein stärkeres, ein souveräneres Europa. Das ist ein Thema für Emmanuel Macron als Gastgeber des informellen Gipfeltreffens in Versailles und ein Thema für die Staats- und Regierungschefs der EU. Und es könnte also sein, dass in der Abschlusserklärung des Gipfels ein Hinweis auf die Beistandsklausel Artikel 42 Absatz 7 steht. Was das bedeuten würde und welcher Weg sich überhaupt in der gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU abzeichnet, darüber kann ich jetzt mit Nicole König sprechen, der stellvertretenden Direktorin des Jacques Delors Centre in Berlin. Guten Morgen, Frau König.
Guten Morgen, Frau Michaelsen.
Frau König, welches Signal ginge vom Gipfel aus, sollten die Staats- und Regierungschefs auf die Beistandsklausel verweisen und sie damit politisch aufwerten?
Also das wäre ein klares Signal an Russland, vor allem an dieser Stelle, dass die EU im Fall eines Angriffs geschlossen zusammensteht und das halt eben auch im Verteidigungsbereich. Und das ist vor allem für die 6 Mitgliedstaaten wichtig, die nicht in der NATO sind. Dazu gehören allen voran Schweden und Finnland, die ja auch im Vorfeld dieses Gipfels auf die Aufwertung der Beistandspflicht gepocht haben. Beiden Ländern hat Putin ja zuletzt auch mit schwerwiegenden militärischen Konsequenzen gedroht, sollten sie der NATO beitreten. Das steht jetzt vielleicht kurzfristig nicht an, aber umso mehr sind sie dann eben auch auf europäischen Beistand angewiesen.
Gehen die EU-Staaten in ihrer Beistandsabsicht denn weiter als die NATO mit Artikel 5?
Nein, Artikel 42.7, das hat Ihre Kollegin ja auch schon erwähnt, ist weicher formuliert als Artikel 5 der NATO. Denn erstens bleibt die Art des Beistands offen. Es kann also im Prinzip auch zivile Maßnahmen umfassen. Und wie Ihre Kollegin gesagt hat, es ist besonders wichtig für neutrale Staaten wie Österreich oder Irland. Zweitens sieht der Artikel aber auch vor, dass für NATO-Mitglieder Artikel 5 der prioritäre Rahmen für die kollektive Verteidigung bleibt. Also ist er einerseits weicher formuliert und andererseits zumindest für NATO-Mitglieder nachrangig.
Wäre denn der Hinweis auf Beistandsklausel Artikel 42.7 erst einmal nur Symbolpolitik oder hätte das auch direkte Konsequenzen?
Also es ging an dieser Stelle vor allem erst um das politische Symbol, denn die Klausel besteht ja bereits. Aber natürlich, wenn es zu einem Angriff käme, hätte das dann möglicherweise auch direkte Konsequenzen.
Und wie sehen die aus?
Das kommt eben darauf an. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass hier noch einige Fragen bezüglich der Umsetzung im Raum stehen. Auf der einen Seite stellt sich die Frage, was die EU unter einem bewaffneten Angriff versteht. Also hier stellt sich zum Beispiel die Frage, ob dazu auch ein massiver Cyberangriff zählt oder auch ein hybrider Angriff. Und zweitens stellt sich eben die Frage, in welchem Umfang und mit welchem Instrumentarium man dann reagiert. Und ich denke, das sollten die Mitgliedstaaten in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten anhand möglicher Szenarien konkretisieren und möglicherweise auch in Übungen einen Praxistest unterziehen.
Frankreich hat 2015 mit Ausrufen des EU-Bündnisfalls Verteidigungs- und Sicherheitsfragen stärker ins Bewusstsein gerückt. An welcher Stelle steht die EU jetzt im Jahr 2022 im Angesicht eines Krieges vor der eigenen Haustür?
Na, ich denke, man muss schon unterscheiden. 2015 war die Situation eine ganz andere. Ihre Kollegin hat es beschrieben, Frankreich hat die Beistandsklausel nach den islamistischen Terroranschlägen aktiviert. Es ist dann auf die Mitgliedstaaten zugegangen und hat gebeten um die militärische Entlastung in anderen Konflikten, also zum Beispiel im Kampf gegen den Islamischen Staat und in der Sahelzone. Ich denke, heute stehen wir vor einer ganz anderen Situation. Wir sehen offene Drohungen einer Nuklearmacht in Richtung von EU-Mitgliedstaaten. Und das verleiht der Beistandsklausel natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht und eine ganz andere Dringlichkeit.
Und wenn Emmanuel Macron als amtierender Ratspräsident jetzt fordert, die EU müsse mehr für die Verteidigung tun, was heißt das, außer dass die Regierungen ihre Militärausgaben erhöhen?
Höhere Militärausgaben sind sicherlich das eine und da haben wir ja auch schon Zusagen in verschiedenen Mitgliedstaaten gehört, unter anderem hier in der Bundesrepublik. Aber das andere ist eben auch, dass man stärker gemeinsam im EU-Rahmen handelt. Das ist eben auch ein Kern dieser europäischen Souveränität. Ich denke, vor diesem Hintergrund ist es auch eine ziemliche Revolution, dass die EU beschlossen hat, der Ukraine Waffen und Ausrüstung in Höhe von 500 Millionen Euro zu schicken. Und ein Punkt, der auch auf der Agenda steht heute, ist, ob man diese Summe nochmal erhöht.
Frau König, ein ganz heißes Eisen, das hierzulande kaum jemand so richtig betrachten möchte, ist das Angebot Frankreichs, auch über den französischen Nuklearschirm zu sprechen. Kommt da jetzt Fahrt in diese Debatte?
Ich denke, kurzfristig unterstreicht die Situation in der Ukraine erstmal die Rolle der NATO als nukleares Bündnis mit den USA als größte Nuklearmacht. Aber ich denke schon, dass diese Debatte mittelfristig an Fahrt gewinnen könnte. Also ich denke hier insbesondere auch an die nächste US-Präsidentschaftswahl, wo man ja nicht weiß, wie sie ausgeht. Und da könnte man nochmal darüber nachdenken. Da ist dann aber auch die Frage, wie sich eine europäische nukleare Teilhabe gestalten würde und welche Rolle Frankreich dann spielt.
Die EU hat sich immer als eine Friedensmacht definiert, Frau König. Ist es damit jetzt vorbei?
Nein, das denke ich nicht. Ich denke, die EU bleibt eine Friedensmacht, aber der Krieg in der Ukraine zeigt natürlich, dass sich die EU noch viel stärker für den Frieden einsetzen muss. Man könnte eigentlich sagen, dass sie zu einer wehrhaften Friedensmacht werden muss. Aber im Kern ändert das natürlich auch nichts daran, dass ihre große Stärke weiterhin im zivilen Bereich liegt, wie wir es ja zum Beispiel auch an den starken Sanktionspaketen der letzten Wochen gesehen haben.
Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Das war Nicole König, stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centre in Berlin.